Offenkundig sind es zwei Denkgewohnheiten der Historiker, gegen die sich Achim Landwehr mit seinem Essay zu Wort meldet. Viel zu sehr, so sagt er, stützten sich die Gelehrten noch auf ein von Hegel inspiriertes Geschichtsdenken, wonach es die eine große Geschichte gebe, der alle Menschen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert seien. Und viele hielten die Zeit für eine objektive Dimension, die unverrückbar ablaufe. Achim Landwehr aber sieht ein Geflecht, das er Chronoferenz nennt.
Chronoferenz ist zunächst mal die Idee, dass eine Gegenwart die Möglichkeit hat, sich auf vielfältige Art und Weise auf abwesende Zeiten zu beziehen. Das findet eben auch nicht nur im kollektiven Rahmen statt, das machen wir alle permanent. Wenn wir morgens aufwachen und überlegen, was gestern passiert ist oder uns an unsere Schulzeit zurückerinnern, ähnliches mehr. Also das passiert beständig, die ganze Zeit. Interessant wird es natürlich für den historischen Zusammenhang vor allem dann, wenn sich solche Bezugnahmen auf einer kollektiven Ebene verfestigen.
Wenn also beim Stichwort Französische Revolution die einen an die Befreiung von der Monarchie denken, die anderen an den Terror der Jakobiner. Wie historische Phänomene betrachtet werden, das wandelt sich häufig auch mit der Zeit. Die Schuld am Ausbruch des Ersten Weltkrieges gab man vor 40 oder 50 Jahren allein Deutschland und Österreich. Heute fällt der Blick auch auf Fehlverhalten der Alliierten. Achim Landwehr sieht die Geschichtsschreibung im Detail im ständigen Wandel begriffen. Sie verändere sich wie große Wolkengebirge am Himmel. Historiker konstruierten etwas. Landwehr nennt das Zeitschaft, in Anlehnung an den Begriff der Landschaft.
Auch die Landschaft ist ein kultureller Zusammenhang. Da steht nirgends ein Schild, wo drauf steht, übrigens hier beginnt jetzt die Landschaft, sondern das machen wir. Und so ähnlich ist das mit den Zeitschaften auch. Auch das ist nicht einfach nur die Feststellung, dass Zeit vergeht und dass man das chronologisch irgendwie nachvollziehen kann, sondern dass eben zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Gruppe an Menschen sich auf bestimmte Art und Weise auf Vergangenheiten bezieht und auf Zukünfte bezieht.
Die Zeitschaft und die Chronoferenz sind die zentralen Begriffe in Landwehrs 16-teiligem Essay. Es geht auf dieser Basis auch um den Umgang mit Quellen und Archiven, um die Möglichkeit, Historisches überhaupt zu beschreiben. Denn das Vergangene ist nicht mehr da, es ist abwesend. Es geht auch darum, dass vieles eben auch ganz anders hätte kommen können und dass man das als Historiker nicht vergessen sollte.
Mit der Konzentration auf solche Chronoferenzen und auch mit dem Ziel, solche Zeitschaften zu beschreiben, kann es eigentlich nicht mehr genügen, die übliche lineare Entwicklungsgeschichte, egal ob das jetzt sich in einem Fortschritt oder in einem Niedergangsmodell oder sonst wie wiederfinden mag, diese übliche lineare Geschichte tatsächlich zu erzählen und damit eine Eindeutigkeit auch zu suggerieren, die in dieser Form ja gar nicht vorhanden ist.
Geschichtsschreibung kann also gar nicht anders sein als pluralistisch. Aber geben die Quellen nicht den Kurs vor? Landwehr denkt offenkundig nicht, dass aus solchen Quellen das unbestechlich klare Wasser der Objektivität sprudelt. Er spricht lieber von Material. Dieses Material formt unsere Vorstellung des Vergangenen.
Dieses Material ist der zentrale Mittler, der es uns ermöglicht, überhaupt uns auf vergangene Zustände zu beziehen, von denen wir eben nichts anderes mehr haben als dieses Material. Wir sollten nicht versuchen, durch das Papier hindurch zu gucken in das Jahr 1600, ich weiß nicht wann, und zu denken und zu hoffen, dass wir gewissermaßen einen Einblick in die tatsächlichen Lebensumstände bekommen, sondern was da passiert, ist, dass wir mithilfe dieses Materials Chronoferenzen herstellen zwischen dem Jahr oder zwischen der Zeit, die wir da betrachten, und unserer eigenen Gegenwart.
Landwehr denkt also über konventionelle Quellenkritik hinaus. Auch mit Bergen ergiebigsten Materials können Historiker nur ein schemenhaftes Bild des abwesenden Vergangenen zeichnen. Und dieses Bild wandelt sich ohne Unterlass. Jede neue Epoche zeichnet ihre neuen Bilder. Man sollte also die Grenzen historischer Erkenntnis im Auge behalten, zugleich aber den Einfluss, den schon diese begrenzte Erkenntnis ausübt. Je nachdem, ob man zum Beispiel den 8. Mai 1945 als Tag einer Niederlage oder einer Befreiung begreift.
In dem Moment, in dem ich Vergangenheit neu beschreibe, tue ich das nicht nur für die Gegenwart, sondern das hat ja unmittelbar auch Auswirkungen und soll auch Auswirkungen haben auf zukünftige Entwicklungen. Das heißt, wenn ich den 8. Mai 1945 als Befreiung bezeichne, Befreiung vom Nationalsozialismus, dann öffnet sich mir oder öffnet sich der Gesellschaft als Ganzes natürlich eine ganz neue Zukunftsperspektive. Und in diesem Netz wird ständig gespielt, und zwar auf allen Ebenen.
Mit jedem neuen historischen Buch und jedem neuen historischen Feuilletonartikel und mit jeder neuen halbgebildeten Absonderung in den sozialen Netzwerken. Geschichte zu schreiben ist also nicht nur Sache der eigentlichen Historiografie.
Wir verhandeln damit immer auch die Frage, wie wir uns als Gesellschaft, als Kollektiv verstehen wollen. Und von daher kann die politische Frage aus diesen Geschichts- und Zeitfragen niemals herausbuchstabiert werden.
Zum Beispiel, wenn es um die Schlacht auf dem Amselfeld 1389 ging und die menschenverachtenden Schlüsse, die serbische Nationalisten aus ihr zogen. Die Geschichtsschreibung mit ihren Chronoferenzen und Zeitschaften ist nach Landwehr also ebenso variabel wie einflussreich. Die an sich abwesende Vergangenheit ist auf diesem Wege dann doch wieder anwesend. Die Konsequenzen daraus muss man im Buch freilich ein wenig zwischen den Zeilen suchen. Für den Adressaten geschichtsbezogener Äußerungen bestätigt sich die alte Erkenntnis, dass er nicht alles kritiklos für bare Münze nehmen darf. Die Geschichtsschreibung selbst kann sich nicht mehr damit begnügen, die Ereignisse linear herunterzuerzählen.
Vielmehr ginge es darum, mal zu zeigen, wie man von einem bestimmten Ausgangspunkt, das kann ein x-beliebiger sein, wie man von diesem Ausgangspunkt verschiedene zeitliche und historische Verbindungen nachvollziehen kann, die jeweils geschlossen werden. Also wie geht eine bestimmte Gegenwart vor, wenn sie sich auf verschiedene Zukünfte und auf verschiedene Vergangenheiten bezieht?
Was aber tun, wenn diese Gegenwart sich ein windschiefes Bild der Vergangenheit zurechtzimmert? Muss man auch das tolerieren, unter Hinweis auf die Pluralität von Geschichtsdarstellungen? Keineswegs, sagt Landwehr.
Also es geht ja nicht darum, kritiklos zu bleiben. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, gerade das historische Arbeiten bietet viel mehr Kritikmöglichkeiten, als üblicherweise genutzt werden. Nur, man sollte sich selbst von dieser Kritik nicht ausnehmen. Also soll heißen, Kritik ist zu äußern, aber ich finde, wie jede gute Kritik sollte der Kritisierende auch immer seine eigene Position erstens deutlich machen und auch immer Möglichkeiten offenbaren, wie man diese Position, aus der der Kritisierende heraus spricht, selbst wiederum kritisieren könnte.
Diesen Kurs verfolgt Landwehr auch durch sein Buch hindurch. In die anwesende Abwesenheit der Vergangenheit geht er entschieden mit liebgewonnenen Gewohnheiten der Historiografie ins Gericht. Demnach haben wir etwa keinen Anlass, uns für schlauer zu halten als die Menschen der frühen Neuzeit oder des Mittelalters. Aber Achim Landwehr lässt durchblicken, dass dieser Essay noch nicht der Schlusspunkt seiner Erkenntnisse ist, sondern dass er seine Gedanken noch weiterführen wird. Und jeden, der Vergangenes erforscht, ermuntert er zur Gelassenheit.
Das Schöne ist, je genauer man hinguckt, desto weniger weiß man eigentlich, was genau passiert ist. Desto schwieriger wird es tatsächlich, desto mehr weiß man eigentlich vor allem, was man nicht weiß.